Heute habe ich Ihnen einen Strauß an bunten Themen mitgebracht, den wir in drei Blöcke unterteilen werden. Der erste Block, wir haben noch offene Themen und Hausaufgaben, die Sie mir mitgegeben haben vom Weitblick von letzter Woche. Der zweite Block, wir haben offene Themen und Hausaufgaben, die Sie mir vom Wochenschluss Emerging Markets mitgegeben haben. Und dann der dritte Block unserer aktuellen Marktthemen. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet Der Profiteur der Unsicherheit. Gold bleibt technisch stark. Wir haben Dienstag, den 4. Juni. Mein Name ist Michael Winkler. Sie kennen mich. Lassen Sie mich direkt loslegen mit der Beantwortung Ihrer Zuschauerfragen. Und wir starten mit dem ersten Block. Und in dem ersten Block ging es um den Weitblick von letzter Woche. Dort hatten wir den Fokus auf den europäischen Aktienmarkt gelegt. Ich hatte Ihnen speziell als Index der Woche noch einmal den Stoxx Europe 50, also die 50 größten Unternehmen Europas, vorgestellt. Und Sie haben zu dieser Folge auch relativ viele Fragen zu Einzeltiteln. Beginnen wir. Erste Frage. Können Sie ein Video zur Rank Group machen? Nein, ein gesamtes Video zur Rank Group kann ich nicht machen, aber ich kann Ihnen gerne etwas über den aktuellen Trend im Rüstungssektor sagen, deren Teil ja unter anderem eine der wenigen deutschen Rüstungsaktien, also auch die Rank Group ist. Ich versuche es so zu umschreiben. Wenn Ihnen Bekannte und Freunde oder wenn Sie von Ihren Bekannten und Freunden nach Investitionen zum Beispiel in Renk oder das übliche in Deutschland wäre ja Rheinmetall gefragt werden. Und diese Bekannten und Freunde haben normalerweise nicht sehr viel mit dem Aktienmarkt zu tun. Dann sagt das sehr deutlich, in welcher Phase dieses extrem starken Kursanstieges wir inzwischen angekommen sind. Und ich möchte jetzt nicht das Wort Milchmädchenhosse nennen, aber es ist inzwischen Allgemeingut. Jeder weiß, dass Europa wegen Russland aufrüsten muss. Und es fließt unheimlich viel Geld in diesen Sektor. Deswegen steigen ja auch die Kurse so stark. Deswegen ist das Interesse so groß. Und was man häufig nicht bei diesen Dingen beachtet, ist, dass Bewertungen auch für die Zukunft dann in dieser Phase scheinbar keine Rolle mehr spielen, weil günstig sind diese Aktien meistens nicht mehr. Und ich möchte nur auf ein Beispiel von vor 5-6 Jahren hinweisen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch im Jahr noch 2019, 2020 an das Thema erneuerbare Energien erinnern. Und es gab dann ein Produkt, in das sehr, sehr viel Geld geflossen war, nämlich von iShares, der Clean Energy ETF, der von einem Fondsvolumen von wenigen Millionen innerhalb dann eines Jahres dann auf ein Fondsvolumen von 7 Milliarden Dollar aufgepumpt wurde. Und diese 7 Milliarden, ein ETF muss ja investieren, treibt dann die Kurse entsprechend stark. Und genau das sehen wir momentan im Rüstungssektor, dass in die auch immer häufiger aufgelegten Defense- und Rüstungs-ETFs jeden Tag Geld reinfließt. Inzwischen ja gefühlt unabhängig von Bewertungen. Und in dieser Phase sind wir momentan. Das heißt nicht, dass fundamental der Trend Rüstung, Aufrüstung, die Verteidigungsfähigkeit Europas herzustellen für die nächsten 5 bis 10 Jahre kein struktureller positiver Trend ist. Das schon. Die Frage ist aber vielmehr, wie viel von diesen zukünftigen positiven Ertragserwartungen werden langsam schon in diesen ja ganz steilen Kursanstieg verfrühstückt. Also das als Fazit dazu. Ob ich jetzt hier noch einsteigen würde in diesen Anstieg, der dann teilweise schon wieder mehrere 100% in wenigen Monaten gemacht hat, muss ich sagen, nein, das traue ich mich nicht. Aber ich stelle mich auch definitiv nicht dagegen, denn solange Geld in diesen Sektor einfach hineinfließt und der Vorteil eines ETFs ist im Vergleich zum Kauf der direkten Aktie, in einem Defense-ETF sehe ich diese Kursanstiege der einzelnen Aktien nicht so, ich sehe die Bewertung nicht so und insofern fließt dort momentan extrem viel Geld hinein und solange dieser Trend anhält, dass Geld hineinfließt und eben der ETF-Fondsmanager investieren muss, werden die Kurse auch noch weiter steigen, nur wir werden irgendwann an einen Punkt kommen, an dem das kippt und deswegen Kurz nur der Hinweis, iShares Clean Energy 2019, 2020, auch mit mehreren 100% Kursperformance und was die Jahre danach dann passiert war. Ich hoffe, die Frage zumindest indirekt beantwortet zu haben. So, wir hatten eine Liste von Aktien, Dauerbrennern. Ich hatte, oder nicht nur ich, also Christian Gombert, mein Kollege, hatte Ihnen ja sechs amerikanische, sechs europäische Aktien genannt. Und dann kommen auch einige Anmerkungen von Ihnen dazu. So, aus Schweden hatten Sie, das wäre die zweite Frage oder die zweite Anmerkung, Investor AB wächst seit 80 Jahren. Dazu Christian Gombert, wir tun uns grundsätzlich schwer mit Beteiligungsgesellschaften. Wenn wir auf das Portfolio der Beteiligungsgesellschaft schauen, die größten sind ABB, in denen sind wir auch investiert, Atlas Copco, in denen sind wir nicht investiert und Saab und wegen des Rüstungsgeschäfts sind wir dort auch investiert. AB Investor oder Investor AB wäre vor allem ein Call auf den schwedischen Markt. Das würden wir aber grundsätzlich eher mit einer Bank umsetzen. Die Position 4, die größte Holding ist bei Investor, ist die SEB. Auch nur als bei diesen, auch dort im Bankensektor. Also Beteiligungsgesellschaft ist nicht unser Favorit und insofern dazu nichts Näheres. So, bei den Aktien. Bitte analysieren Sie Samsung Electronics. Der Bärenmarkt scheint zu Ende zu gehen. Ihre dritte Anmerkung. Da kann ich nur sagen, das scheint wirklich so zu sein. Da haben Sie recht. Dazu die Stellungnahme von Christian Gombert. Samsung haben wir in unserer globalen Aktienstrategie Flex. Die Firma besteht aus vier Bereichen. Das Consumer-Geschäft ist eher schwach und hat ein Zollthema. Smartphones sind sehr günstig verglichen mit Apple. Aus unserer Sicht hier ein günstiger Bewertungscase. Die Speicherchips haben Probleme. Das Foundry-Geschäft im Vergleich zur TSMC eher attraktiv. Ist für uns eine Buy-and-Hold-Aktie. Also gar nicht so negativ. Insofern war Ihre Anmerkung oder Ihre Nachfrage ganz gut. Frage Nummer 4, Visa, weil das war ja eine der sechs sozusagen Daueraktien aus den USA. Allerdings recht teuer ist Ihre Anmerkung. Mir ist bewusst, dass Qualitätsunternehmen auch einen entsprechenden Preis haben. Würden Sie die Visa auf aktuellen kaufen oder eine Korrektur abwarten und so weiter? Das ist ja das übliche Thema oder Problem. Gute Qualitätsaktien sind selten auch von der Bewertung günstig zu haben. Also wann kann ich dort investieren? So, nochmal eine Zusatzinformation von Christian Gombert zu Ihrer Frage. Wir halten Visa als Standardwert. Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen ist weiterhin intakt, Profiteur vom E-Commerce. Das hohe KGV, da geht er auf Ihre Bemerkung mit der hohen Bewertung ein, lädt aber nur für opportunistische Zukäufe ein, also tendenziell Basisinvestment und auch ein Buy and Hold. Und wenn Sie die Aktie noch nicht haben und fragen, soll ich auf eine Korrektur warten, da kann es wie so häufig sein, dass diese nicht kommen wird. Also zumindest mit einem Fuß in der Tür. Aber solche Aktien sind selten mal in sozusagen wirklich günstigen Phasen zu haben. Fünfte Frage zu diesem Block. Sie fragen, nachdem wir eben sechs Aktien Dauerbrenner aus den USA und Europa genannt hatten, wie sieht das mit dem Bezug in der Schweiz aus? Dazu nur die Anmerkung, eine der sechs Aktien war aus der Schweiz, das war Nestle, aber speziell für den Schweizer Markt, also Nestle natürlich, Rückkehr eben zu alten Wachstumsraten. Die Zürich Insurance, Versicherung, also weil wir hatten ja aus Deutschland dabei die Allianz und die Münchner Rück, also auch die Zürich. Swissquote als Börse bzw. Broker, das wäre auch das Pendant zur deutschen Börse so ein wenig. So, dann Sandoz, das war ja der Spin-off. Unterbewertung, wenn man der Company Guidance Glauben schenkt, also Generika, Medizin, also Medizin, Pharma, Generika, Unterbewertung, Sandoz. Und dann, auch die hatte ich Ihnen schon einmal genannt, die On-Aktie wird in den USA gehandelt, also die Schuhe, ist riskanter als speziell als Sandoz oder als Nestle oder Zürich Insurance. Aber okay, sagt Christian Gombert, solange das Erwartungsmanagement intakt ist, also das Thema hohe Bewertung, hohe Wachstumsraten, solange das passt. Das wären die von Ihnen angefragten, nochmal von uns erwähnten, fünf Schweizer Aktien. Block 1 beendet. Block 2, Fragen und Themen zu unserer Sondersendung Emerging Markets am vergangenen Freitag. Und dazu freue ich mich wie immer grundsätzlich über Ihre Anregungen, Ihre Fragen und beschäftige mich natürlich besonders auch mit kritischen Anmerkungen. Und hier habe ich eine sehr ausführliche, eine fachlich sehr ausführliche und auch kritische Anmerkung von Ihnen bekommen. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und sie endet unter anderem damit bei der Aussage, heute Emerging Markets sehr ausführlich, ich hoffe, alle Fragen beantworten zu können, hätte ich mehr erwartet. Dazu die Antwort, wenn ich zum ersten Mal in einer Sondersendung für unsere Zuschauer das Thema Emerging Markets beleuchte, geht es vor allem darum, wie ist die Struktur der Emerging Markets, also welche Länder sind dort enthalten, welche Ländergewichtungen, also welche Länder sind dominant im Emerging Markets Index, welche Unternehmen, das hatte ich Ihnen gezeigt. Ich hatte Ihnen die Performance-Zahlen über einzelne Zeiträume gezeigt und es ging vor allem mehr darum, nachdem die Emerging Markets in den letzten 10, 15 Jahren als Gesamtindex massiv performancemäßig enttäuscht hatten, ob denn mit dem Blick nach vorne, wenn man eben nicht mehr MSCI World mit 70% USA im Portfolio haben möchte, eine Beimischung von Emerging Markets mit dem Blick nach vorne Sinn macht. Das ging um das Grundsätzliche, um die Depotstruktur. Und der Blick nach vorne war ja durchaus relativ positiv, dass es Sinn macht und hatte unter anderem neben der Struktur mich auch nochmal auf drei einzelne Märkte konzentriert, die zwei großen, nämlich China und Indien und dann nochmal für das Rohstoffthema separat Brasilien. Und Sie waren mit den Aussagen ein wenig unzufrieden, es war Ihnen vielleicht zu oberflächlich. Ich glaube, für die Masse der Zuschauer als grundsätzliche Information zur Struktur der Emerging Markets, was ist das eigentlich, war das, glaube ich, als Erstinformation absolut ausreichend. Das sollte es auch sein, das sollte der Sinn dieser Sendung sein. Wenn Sie ein absoluter Spezialist in Emerging Markets sind, dann kann das Ihnen vielleicht zu wenig gewesen sein, da bin ich dabei. Aber ich glaube, für 99% der anderen Zuschauer wird das okay gewesen sein. Ich möchte trotzdem nochmal auf zwei, drei auch Ihrer sachlichen Anmerkungen eingehen. Weil ich hatte mich ja auf den Zeitraum der letzten 1, 3, 5 und eben bis maximal 10 Jahre konzentriert. Sie argumentieren bei einigen Dingen mit teilweise über 30 Jahren. Dazu sage ich, alles, was länger als 10 Jahre her ist von dem zeitlichen Horizont, 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre, ich will es nicht knallhart sagen, das interessiert mich nicht, aber ich glaube, das ist für die heutige Situation und den Blick nach vorne nicht mehr so aussagekräftig, weil sich im Laufe von 15, 20, 30 Jahren die Welt, auch die Anlagewelt und auch die Situation eines Marktes durchaus ändern kann. Also für mich sind die Performance-Zahlen der letzten 1, 3, 5 Jahre bis maximal 10 Jahre eher die ausschlaggebende. Das nur als eine, ja, nochmal Zusatzinformation. Dann fragten Sie, warum ich nicht stärker auf Taiwan eingegangen bin. Naja, ich hatte Ihnen die schwerste Aktie im Emerging Markets Index mit Abstand, Taiwan Semiconductor, gezeigt. Und der Markt Taiwan ist im Endeffekt mehr oder weniger nur Taiwan Semiconductor. Insofern brauche ich da als Markt nicht drauf stärker eingehen. Und weil Sie mit meinem 10-Jahres, Horizont nicht ganz zufrieden waren, hatten Sie unter anderem die Formulierung gewählt. Und da möchte ich jetzt einmal kurz kritisch drauf eingehen, weil das erfreut mich nicht so. Aber die Anfänger sehen eben die letzten 10 Jahre und sind für den Rest blind. Und das bedeutet, also ich schätze sehr gerne einen kritischen und fachlichen Austausch. Anfänger weiß ich nicht, aber zumindest als Blinder möchte ich mich von Ihnen nicht bezeichnen lassen. Das auch einmal ganz klar und deutlich, bitte. So, ansonsten weitere Fragen. Es ging sehr stark im Thema Emerging Markets immer wieder auf Asien. Zwei Fragen, MSCI Asia, Pacific, dann hatten Sie einmal das Thema Asien beleuchten und auch hier Emerging Asia. Es waren mehrere Fragen, speziell eben zu dem asiatischen Block der Emerging Markets. Dazu als ergänzende Antwort. Ich habe mir extra noch einmal ein ETF auf den MSCI Emerging Asia herausgesucht. Also da sind knapp 600 Positionen drinnen. Und jetzt, wenn wir wieder auf die Struktur achten, und jetzt, das ist jetzt für mich der wesentliche Punkt, Aufteilung nach Region. Also China hat in dem Asien-Paket 32% Gewicht. Ich hatte in letzter Woche komplett über den Gesamt-Emerging Markets Index die Struktur gezeigt. Da hatte China 30. Also von 30 zu 32 nur für den asiatischen Block ist kein so großer Unterschied. Im asiatischen Block hat Indien 24% Gewicht, Im breiten Emerging Markets hat Indien 20% Gewicht. So, und Taiwan, was im Asien-ETF 21% Gewicht hat, hat im Gesamt-Emerging Markets-ETF 17% Gewicht. Also auch hier, die Grundstruktur ist ziemlich identisch mit dem Gesamt-Emerging Markets-ETF, weil, das sehen wir hier, das sehr stark von den großen asiatischen Ländern dominiert wird. Und ich hatte mir auch hier jetzt die Performance über 1, 3, 5 Jahre angeschaut. Sie werden sich wundern, sie ist mehr oder weniger identisch. Also um Ihre mehrfache Frage, speziell bei Emerging Markets, nach dem asiatischen Block zu beantworten, wäre flapsig ausgedrückt, es ist eigentlich egal, ob Sie ein ETF auf die Emerging Markets weltweit kaufen oder ein ETF auf Emerging Markets extra Asia, weil die großen dominierenden Länder sind mit fast identischem Gewicht, sind China, Indien und Taiwan. Und performancemäßig macht es so gut wie überhaupt keinen Unterschied. Ich hoffe auch da, Ihre Fragen nach dem asiatischen Block beantwortet zu haben. Dann würde ich jetzt zum dritten Block kommen. Und zwar legen wir direkt los mit der Schlagzeile der Woche, die mal wieder aus den USA kommt. Und wir müssen kurz drauf eingehen. Das neue US-Steuergesetz trifft deutsche Firmen und Investoren hart. Im US-Haushaltspaket versteckt sich bislang ein kaum beachtetes Risiko für europäische Unternehmen und Investoren. Die USA drohen mit deutlich höheren Steuern. Also das gilt nicht übrigens nur für die europäischen Länder. So, schauen wir mal kurz hinein, um was es geht. Und hier muss ich dem Artikel ein wenig widersprechen. An der Wall Street sorgt eine Passage aus dem geplanten US-Haushaltsgesetz für Aufregung. Also an der Wall Street sorgt das für überhaupt keine Aufregung, sondern eher in den Bereichen der Länder, die betroffen sind. Die sogenannte Sektion 899 sieht vor, Firmen, Investoren und Privatpersonen mit Hauptsitz in sogenannten diskriminierenden anderen Ländern mit höheren Steuern zu belegen. Die Passage trägt den Titel Durchsetzung von Rechtsmitteln gegen unfaire ausländische Steuern. Also Herr Trump fühlt sich wieder einmal ungerecht behandelt. Betroffene müssten von Jahr zu Jahr 5 Prozentpunkte mehr zahlen. Erst nach 4 Jahren griff eine Deckelung. Die zusätzliche Steuerlast könnte sich im schlimmsten Fall also bis zu 20 Prozentpunkte addieren. Also hier geht es darum, um es mal ganz klar zu sagen, wenn Sie als deutscher Privatanleger eine amerikanische Aktie haben und die Dividenden ausschüttet, neben sowieso der US-Quellensteuer, die ja abgezogen wird, und Donald Trump der Meinung ist, und der Meinung ist er, Deutschland als auch Teil der EU ist Teil eines diskriminierenden Landes, weil wir die USA unfair behandeln würden, würde mit diesem Gesetz, das ja durch das Repräsentantenhaus schon durchgegangen ist, jetzt noch durch den Senat muss, wenn das so genehmigt wird, hätte sozusagen Donald Trump freie Hand, Ihnen dann ab dem Jahr 1 5% bis zum Jahr 4 dann bis zu 20% der Dividenden nochmal zusätzlich auf gut Deutsch als Strafzoll abzuknüpfen. Das ist totale Willkür. Das nur mal dazu gesagt. Und die Deutung, worauf das hinausgeht, kann man ganz klar sagen. Aus dem Thema Handelskrieg wird eher ein Kapitalkrieg. Also mal schauen, was da noch kommt. Es ist nur wieder etwas, was eigentlich so nicht geht, was mit fairen Rechtsmitteln mal wieder relativ wenig zu tun hat. Und ich will nicht sagen, das ist wieder nur ein weiteres Beispiel dafür, wie in den USA mehr oder weniger die Demokratie abgeschafft wird und die totale Willkür und ein Rachefeldzug gegen den Rest der Welt herrscht. Und als Anmerkung nur dazu, man kann ja von Elon Musk halten, was man will, aber auch er hat sich dazu geäußert und er kritisiert Trumps Steuergesetz als eine widerliche Abscheulichkeit. Auch dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Außer der Tatsache, dass ab heute Donald Trump per Dekret die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium von 25% auf 50% erhöht hat. Und das trifft vor allem sogar Kanada, die der sozusagen Hauptexporteur von Stahl und Aluminium für die USA sind. Also so viel zu den Themen, dass der Handelskrieg, dass das alles völlig harmlos ist, dass in dieser Woche Gespräche mit China anstehen, dass am Donnerstag unser neuer Bundeskanzler, also morgen in die USA reisen wird. Also das Thema ist nicht so trivial und auch nicht so positiv, wie es oder entspannt, wie muss ich sagen, wie es momentan an den Börsen gesehen wird. Und wer davon profitiert, und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema, unserem zweiten Punkt, der Chart der Woche, Gold. Ich hatte Ihnen vor einigen Wochen gesagt, nach diesem starken Kursanstieg bis in den Bereich zwischen 3.400 und kurz auch 3.500 US-Dollar im April, Mai, konsolidiert Gold sehr gesund. Ich hatte Ihnen Kurse gezeigt, sogar bis unter 3.200 Dollar, habe gesagt, das ist eine absolut saubere Konsolidierung in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Und wenn wir uns das Kursverhalten der letzten Tage anschauen, dann kann ich nur sagen, diese Konsolidierung scheint schon wieder beendet zu sein. Wir hatten Mitte Mai, vor 3 Wochen, die steigende 38-Tage-Linie. Hier ist in Gelb die 200-Tage-Linie eingeblendet im Chart, aber die steigende 38-Tage-Linie war bei 3.200 US-Dollar. Die hat diese Konsolidierung abgefedert und unterstützt. Und in den letzten 4 Tagen ist diese 38-Tage-Linie, die ich ja so häufig verwende, inzwischen weiter angestiegen bis etwa 3.300 Dollar. Die wurde in den letzten 4 Tagen erfolgreich getestet und wir drehen nach oben. Wir sind auch momentan aktuell über 3.350 US-Dollar schon wieder. Dazu kommt der MACD, der Trendfolgeindikator, auf den ich sehr gerne schaue. Der ist auch schon wieder auf Long, bedeutet, kurz als Fazit zusammengefasst, der aktuelle Kursanstieg von 3.200 auf jetzt schon wieder über 3.350 US-Dollar bestätigt den intakten Aufwärtstrend. Die Konsolidierung scheint schon wieder beendet zu sein. Gold bleibt weiterhin technisch stark und ist für mich mit der Profiteur neben den Rüstungsaktien von der globalen Unsicherheitssituation, die wir haben. Also, Gold sieht weiter gut aus und das bedeutet, wenn man schreit und davon ausgeht, die Konsolidierung ist schon wieder beendet, dann ist der nächste Anlauf natürlich auf die alten Höchstkurse, die wir hatten, in dem Bereich 3.400 bis 3.500 Dollar. Und solange der Trend intakt ist, kann man auch davon ausgehen, dass das wahrscheinlich immer noch nicht das letzte Wort beim Kursanstieg von Gold gewesen sein wird. Das hätte ich vor einem halben Jahr auch nicht erwartet, dass wir solche Kursregionen erreichen. Aber vor einem halben Jahr hätte ich auch noch ganz andere Dinge nicht erwartet. Unser dritter Punkt. So, diesmal ein bisschen Makro, ein bisschen Volkswirtschaft. Wir reden über die Inflation der Woche, Teil 1. Die Schweiz kam mit Inflationsdaten unter der Überschrift Schweizer Inflation dreht in den negativen Bereich. Die Verbraucherpreise in der Schweiz sind im Mai zum ersten Mal seit 4 Jahren auf Jahressicht gefallen. Sie sind nämlich bei inzwischen minus 0,1% angekommen und damit liegt die Inflation natürlich auch unter dem Ziel der Schweizer Notenbank. Und diese hat zuletzt die Leitzinsen 5-mal in Folge gesenkt auf inzwischen 0,25%. Und die nächste Sitzung der Schweizer Notenbank, Schweizer Nationalbank, ist jetzt für den 19. Juni vorgesehen. Und es wird damit gerechnet, dass diese 0,25% auch noch gesenkt werden, nämlich um 0,25. Damit wären wir dann bei 0. So viel zum Thema negative Inflation inzwischen in der Schweiz und das Zinsumfeld, das in der Schweiz inzwischen absolut bei 0 angekommen ist. Es hat aber nicht nur die Schweiz gemeldet, es hat auch die Eurozone gemeldet in dieser Woche. Inflation der Woche, Teil 2. Die Teuerung in der Eurozone fällt unter das EZB-Ziel. Daher dürfte die EZB am Donnerstag, also morgen, nicht nur die Zinsen senken, sondern auch ihre Prognosen. Aktuellen Inflationsdaten zufolge ist das eben auch angebracht. Der Preisdruck im Euroraum nimmt stärker ab als gedacht. Im Mai sind die Verbraucherpreise in der Eurozone nur noch um 1,9% gestiegen, langsamer als im Frühjahr und knapp unter dem EZB-Ziel von knapp 2%. Das ist der niedrigste Wert seit September 2024. Und dazu noch, wenn man in die Struktur der Inflationsrate näher hineinschaut, besonders deutlich ist die Inflation für Dienstleistungen gefallen, von 4 auf nur noch 3,2%. Und dazu kommt auch noch die vielbeachtete Kerninflationsrate, also ohne schwankungsfällige Energie- und Lebensmittelpreise, ist von 2,7 auf 2,3% zurückgegangen. Also auch hier deutliche Entspannung. Da hilft wahrscheinlich auch der Kursanstieg des Euros zum US-Dollar. Wir sind in der normalen, in der Headline-Inflation inzwischen unter dem Ziel bei 2%. Die Kerninflationsrate hat sich diesem Ziel angenähert, 2,3%. Das passt. EZB wird am Donnerstag sehr wahrscheinlich senken. Und sie wird senken, wollen wir mal schauen, zum achte Mal seit Juni 2024, also seit genau dann einem Jahr, wird sie voraussichtlich dann zum achten Mal senken von damals 4,5. Und der Einlagenzins für die Banken liegt momentan bei 2,25%. Wir gehen davon aus, wie die Mehrheit der Marktteilnehmer, dass das nächste Viertel gesenkt wird auf dann 2%. Also auch hier Entspannung an der Inflationsfront, klare Zinssenkung der Notenbank. Was bedeutet das Kapitalmarktumfeld hier in der Eurozone in Europa für die Aktienmärkte ist gar nicht so schlecht. Sieht ein wenig besser aus als in den USA, die andere Themen haben. So, wir bleiben beim Thema Volkswirtschaft und Makrobild. Punkt 4. Unsere Prognose der Woche. Die OECD senkt mal wieder die Prognose. Das globale Wachstum so schwach wie seit 5 Jahren nicht mehr. Donald Trumps Zölle setzen der Weltwirtschaft zu, schreibt die OECD. Sie korrigiert ihre Wachstumsprognose für die globale Konjunktur auf den niedrigsten Stand seit der Covid-Krise. Und zwar wird das die Schätzung im laufenden Jahr nur noch das Weltwirtschaftswachstum 2,9% betragen. Und diese Reduktion kommt natürlich vor allem durch die Verlangsamung in der globalen Produktion wegen wachsender Handelsbarrieren. So, niedrigstes Niveau seit der Covid-Krise. Und im März hatte die OECD noch 3,1% für dieses Jahr an Wachstum für die Weltwirtschaft erwartet. Das nimmt sie auf 2,9% herunter. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn ich Wachstumserwartungen nach unten revidiere, ist das nicht unbedingt der allerbeste Treibstoff für Aktienmärkte global gesehen. Das erklärt unter anderem auch meine fundamental vorsichtige Einstellung in den letzten Wochen, die ich gleich auch im Fazit noch einmal ganz klar begründen werde. Aber nach der Prognose der Woche, unserem vierten Punkt, kommen wir zu unserem fünften Punkt. Der Insider der Woche. Die Top-Manager in Deutschland verkaufen so viele Aktien wie lange nicht. Vorstände und Aufsichtsräte in Deutschland haben im Mai ungewöhnlich viele Aktien verkauft. Also, wenn sich sozusagen die Insider, das Smart Money, in größerem Maße von den Aktien trennt, auch da sollte man eventuell sich Gedanken über den laufenden Kursanstieg und das erreichte Kursniveau machen. Das nur als weitere Information, als ein weiteres Puzzlebild zum Gesamtbild. Bedeutet für mich zusammengefasst heute, das geplante Steuergesetz der Regierung Trump, und das sage ich somit ganz klar und deutlich, öffnet der Willkür alle Türen. Und damit sind wir wieder bei dem nächsten Punkt. Das Vertrauen in den Finanzplatz USA wird weiterhin durch solche Dinge massiv geschädigt. Also Strafsteuern auf Investments oder auf Kapitalanlagen in den USA. Das ist nicht gut. Wird auch nicht das bewirken, was sich Herr Trump erhofft. So, man sieht es im US-Dollar, der bleibt angeschlagen, nachdem wir uns in den letzten Wochen im Euro-Dollar-Kurs von 1,15 Richtung 1,11 wieder für den Dollar erholt hatten, sind wir momentan wieder in der Nähe von 1,14, also der Dollar schwächelt schon wieder, das bleibt dabei. Titelthema heute, der Profiteur dieser globalen Unsicherheit bleibt Gold. Ich hatte es Ihnen gerade technisch noch einmal ans Herz gelegt. Gold bleibt technisch stark. Diese gesunde Konsolidierung der letzten Wochen ist schon wieder beendet und Gold scheint einfach weiter seinen intakten Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Also auf gut Deutsch, Gold schaut weiterhin gut aus. Die Aktienmärkte, die sind momentan sehr entspannt. Das nehme ich schon sehr klar und deutlich zur Kenntnis. Also gestern Abend am Dienstag, der S&P 500 hat fast wieder die Marke von 6.000 Punkten erreicht. MSCI World hat bei 3.900 sein Hoch aus Februar, März auch wieder erreicht. Nehme ich zur Kenntnis. Die Märkte sind technisch stark. Es gibt weiterhin keine technischen Verkaufssignale. Ja, es wird eher gekauft nach wie vor. Es gibt keinen Verkaufsdruck. Alles gut. Dazu kommt aber mein fundamentaler Punkt. Meiner Meinung nach ignorieren die Aktienmärkte, vor allem auf Indexebene, inzwischen viele, viele Risiken. Um es noch härter auszudrücken, entfernen sie sich ein wenig von der wirtschaftlichen Realität und sind inzwischen auch teuer bewertet. Zu dem Thema werde ich am Freitag im Wochenschluss mal etwas detaillierter eingehen, um Ihnen zu zeigen, wo wir gerade sind. Und das zusammengefasst, dieses Gesamtbild, weil Sie wissen, ich versuche ja immer aus vielen Puzzleteilen ein Gesamtbild für die Strategie, für die Positionierung zu machen, ist folgendes. Natürlich nehmen wir zur Kenntnis, dass die Aktienmärkte stark sind, dass sie keinen Verkaufsdruck zeigen, dass sie technisch in Ordnung sind, dass sie keine Verkaufssignale haben. Ja, alles okay, aber mit dem erreichten Kursniveau inzwischen und der erreichten Bewertung und dann eben, ich hatte es Ihnen gerade gezeigt, OECD reduziert Wachstumsprognosen, Insider verkaufen so viele Aktien wie schon lange nicht mehr. Ist das ein Bild, bei dem ich, der Kursrallye, und bleiben wir beim DAX, der wie immer da ist in den letzten Wochen, wo er am liebsten ist, in der Nähe von 24.000 Punkten, heute Morgen 24.200 Punkten auf Rekordkurs, ist das ein Bild, in der ich dieser laufenden Rallye mal definitiv nicht mehr hinterherrennen werde, zumindest nicht auf Indexebene. Und bedeutet auch hier wieder, für unsere aktiv gesteuerten Aktienstrategien in unserem Haus, also dort, wo wir Meinung, Prognose, Bewertung, all diese Dinge mit einfließen lassen, sage ich Ihnen, auch wenn wir uns sehr vorsichtig ausdrücken und inzwischen auch schon vorsichtiger positioniert sind, vor allem was die Sektorengewichtung angeht. Ich hatte Ihnen in den letzten Wochen immer wieder gesagt, unter anderem Versorgerbranche, die Consumer Staples, also wir reden von Nahrung, Getränke, diese Teile, weniger die aggressiven Teile des Aktienmarktes, sind wir in der Summe in unseren aktiven Aktienstrategien immer noch als Ergebnis all dieser Puzzlesteine neutral positioniert. Ich sage noch neutral. Denn wenn die Märkte intakt handeln, keine Verkaufssignale geben und der gehandelte Preis sagt relativ viel immer aus, dann stellt man sich nicht dagegen. Insofern sind wir weiterhin neutral. Aber es wird wahrscheinlich der Punkt kommen, mal schauen, wo wir wahrscheinlich demnächst irgendwann auf ein Untergewicht mal gehen werden und dann einfach bei der laufenden Rallye Gewinne mitnehmen werden. So viel zum heutigen Mittwoch. Das alles zusammengefasst. Wie gesagt, am Freitag gehen wir ein bisschen näher auf das Thema Bewertung der Aktienmärkte ein, weil ich ja gerade in einem Nebensatz hatte fallen lassen, Aktienmärkte sind inzwischen auch teuer bewertet. Gilt unter anderem auch für den DAX. Man mag es kaum glauben. Das alles dann am Freitag. Ich bedanke mich wie immer für Ihr Interesse, für Ihre zahlreichen Abonnements, für Ihre Kommentare und Fragen, auch Ihre kritischen. Das freut mich sehr. Mit denen beschäftigen wir uns dann noch intensiver und verbleibe wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.